Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wie befähigt uns Weisheit, gute Schüler und Lehrer zu sein? Dieser Frage wollen wir uns widmen. Wir beginnen mit der Weltanschauung des Lernens und Lehrens oder einer weisen Erziehung, wie wir sie im Buch Sprüche finden. Mit Weltanschauung, da meine ich unsere Annahmen und Voraussetzungen über die grundlegende Beschaffenheit der Welt. Unsere Annahmen und Voraussetzungen über die grundlegende Beschaffenheit der Welt. Also was sind die Voraussetzungen unserer Wahrnehmung von Wirklichkeit, unseres Lebens, unseres Denkens, Nachdenkens über die Welt, unseres Verständnisses von Wahrheit, unseres Verständnisses des Menschen, der Zukunft, der Geschichte und so weiter. Was sind die Grundvoraussetzungen unseres Denkens über alles, über die ganzen Bereich der Wirklichkeit? Und das hat Auswirkungen auf alles, ja, auf unser Denken über Zeit, über Geschichte, über den Menschen, über Wahrheit, über das Leben und so weiter. Als die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg im Pazifik gegen die Japaner kämpften und Insel für Insel im Pazifik zurückeroberten oder erobern mussten, verloren die Japaner oft die vielfache Anzahl an Soldaten als die Amerikaner. Aber das war ihnen nicht wichtig. Ein Menschenleben galt nicht. Was galt, war die Ehre des Kaisers und des Kaiserreichs. Der Wert eines Menschenlebens wurde von diesen beiden Kriegsparteien ganz unterschiedlich bewertet, weil ihre Weltanschauungen sich grundlegend unterschieden. Ja, das ist ein Beispiel. So hat unsere Weltanschauung auf alles, was wir denken und tun, wie wir über diese Welt nachdenken und über uns selbst und so weiter, auf alles einen Einfluss. Als Christen sind wir immer Teil unserer Umwelt. Ja? Wir sollten uns nicht einbilden, dass wir uns einfach abkapseln können. Und selbst wenn wir so eine Anti-Haltung einnehmen gegen all das, was der Zeitgeist propagiert, dann ist auch unsere Anti-Haltung ein Ausdruck dessen, dass wir doch in dieser Zeit stecken und zu dieser Zeit gehören. Wir können uns nicht einfach herausnehmen. Wir entkommen unserer Umwelt nicht. Die Frage ist, wie wir mit ihr umgehen, ob wir uns dessen bewusst sind, wie wir unsere christliche Weltanschauung einbinden, wie wir alle möglichen Fragen beantworten, die uns gestellt werden als Christen. Der Philosoph Charles Taylor, der bemerkte, dass man heute wohl noch dasselbe glauben könne wie zur Zeit der Reformation im 15. Jahrhundert, aber nicht mehr auf die gleiche Weise. Ja? Heute ist der christliche Glaube eine Wahloption von vielen, die das freie Individuum sich auswählt. Damals war jeder erst einmal unabhängig von seinen eigenen Überzeugungen Teil eines christlichen Gemeinwesens und selbstverständlich ein Christ. Und das hat sein Leben und Denken ganz anders geprägt, als wir heute leben und denken. Der Zeitgeist heute, darüber kann man sicherlich viel sagen, ist aber doch wenigstens so viel kann man sagen, ist entfesselter Individualismus. Und der Glaube, dass Freiheit maximale Entgrenzung des Individuums ist. Ja, Steve Jobs und Apple haben mit ihren iPhones und iPads, also ich vorn dran, das schon perfekt erfasst, in was für einer Welt wir leben, in einer iWorld, in einer Ich-Welt, in der sich alles um mich dreht, pausenlos. Was machen wir damit? Wie reagieren wir darauf? Wie gehen wir damit um? Was lernen wir daraus? Was sind die grundlegenden Annahmen, die Weltanschauung, die der Pädagogik der Sprüche zugrunde liegen? Was sind das? Es sind nichts anderes als die Lehren des Alten Testaments, ja? Die Lehren der Tora, also der fünf Bücher Mose und der Geschichtsbücher und Propheten. Die Weisheitsliteratur, die baut auf das auf, was Gott schon seinem Volk Israel offenbart hat. Sie gründet auf der ganzen Offenbarung und Wahrheit und Lehre, die wir im übrigen Alten Testament finden und dann auch in der ganzen Schrift. Und ich habe das unterteilt in vier Punkte, vier sozusagen grundlegende Annahmen, die unsere Weltanschauung und auch die Weltanschauung des Lernens, einer weisen Erziehung prägen. Erstens Schöpfung. Jahwe, der Bundesgott Israels, erschuf das Universum. Zweitens Ordnung. Der Herr hat die Welt geordnet und kontrolliert sie bis heute. Drittens Einsicht. Die Schöpfung ist begreifbar, verstehbar und doch geheimnisvoll. Viertens Gottesfurcht. Menschen müssen den Herrn fürchten. Erstens also Schöpfung. Jahwe, der Bundesgott Israels, der sich im Evangelium offenbart hat, in Jesus Christus, er erschuf das Universum. Das Greifen, das lehrt natürlich das ganze Alte Testament, damit beginnt das Alte Testament. Und das greift auch das Buch Sprüche auf. Etwa wenn wir lesen, Sprüche 3, Vers 19 und 20. Sprüche 3, Vers 19 und 20. Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestigt. Durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor und träufelten die Wolken Tau herab. Also auch die Sprüche, die biblische Weisheitsliteratur glaubt und lehrt, dass Gott die Erde erschuf, dass er sie bis heute erhält. Die Sintflut war genauso das Werk seiner Hände wie der Regen, der die Pflanzen wachsen lässt. Weisheit, das haben wir gesehen, ist dabei oder wird hier beschrieben als das Werkzeug oder Multitool, wie wir gesagt haben, oder der Lehrling, mit dem Gott den Kosmos und die Welt erschuf. Weisheit war das Werkzeug, mit dem Gott die Welt erschuf. Sie ist das Raster, das grundlegende Raster, die DNA, die Grundstruktur, die jedes Atom dieser Welt durchdringt und formt. Und so wie der Herr, so ist dann die weitere Aussage in Sprüche 3, so wie Gott in der Lage war, durch Weisheit und Einsicht die Schöpfung wunderbar zu gestalten und sie bis jetzt zu regieren, so werden wir als Menschen in die Lage versetzt, durch Weisheit innerhalb der Schöpfung gut und sicher leben zu können. Sicher, fromm und fröhlich unser Leben zu gestalten und zu beherrschen. Wenn wir sozusagen den Handschuh Gottes, das Werkzeug Gottes bekommen und ergreifen, dann können wir, so wie Gott geschaffen hat, können wir in seiner Schöpfung gut leben. Also, der Herr hat die Erde geschaffen, er hat sie durch Weisheit geschaffen. Das war sein Handwerkszeug und wir bekommen das ausgehändigt. Dass Gott alle Dinge geschaffen hat, bedeutet im Sinne biblischer Weisheit auch, dass nur die Beziehung zur Person des Schöpfers dem Leben Sinn verleiht. Nur die Beziehung zur Person des Schöpfers verleiht dem Leben Sinn. Evolution macht Menschen zu bloßem Material, zu einem bloßen Stoff, dessen Wertschätzung, dass er sich also selbst einen Wert beimisst, nur Einbildung ist. Wenn die Quelle von Hoffnung, von Würde, von Geschichte, von Liebe, von Sinn im menschlichen Leben, das ist die Beziehung zu unserem Bildner. Wenn Gott alles geschaffen hat, dann ist außerdem die Trennung zwischen heiligen und weltlichen Sphären des Lebens aufgehoben oder ist falsch. Ja? Und gerade das sehen wir im Buch der Weisheit. Jeder Bereich des Lebens, zu jedem Bereich des Lebens hat Gott etwas zu sagen. Jeder Bereich des Lebens hat mit Gott zu tun. Deshalb können die Ameisen als Vorbild für ein weises Leben herangezogen werden. Sprüche 6, Vers 6, folgende. Und deshalb gibt es Sprüche zu jedem Bereich unseres Lebens. Weil es keine Trennung gibt von einem religiösen Teil unseres Lebens, zu dem Gott was zu sagen hat, und einem Alltag, einem Rest, zu dem Gott nichts sagen darf. Ja, das ganze Leben ist ein zusammengewebter Stoff. Das ganze Leben geschieht vor dem Angesicht Gottes. Und deshalb ist es auch Ausgangspunkt für Weisheit. Ja. Der Unterricht der Weisheit findet also nicht nur im Klassenzimmer statt, sondern auch auf dem Pausenhof, beim Aufstehen, beim Essen, beim Ausruhen und so weiter. Immer. Ja. Der Unterricht der Weisheit betrifft jeden Bereich unseres Lebens. Weisheit hat zu jedem Bereich unseres Lebens, unserer Beziehungen etwas zu sagen. Das kommt auch eben daher, weil Gott diese Erde geschaffen hat. Es gibt keine Trennung zwischen heiligen und weltlichen Sphären des Lebens. Ein fünfter Gedanke dazu: Weisheit hat von Anfang an eine Bedeutung für jedermann. Ja? Wenn Gott jeden Menschen geschaffen hat, dann hat jeder Mensch irgendeine Art Beziehung zu dem weisen Schöpfer. Zwar ist der Herr in besonderer Weise der Bundesgott seines Volkes, der Bundesgott Israels, aber er ist doch auch der Schöpfer und auch der Herrscher über alle Völker. Ja. Auch das wird deutlich, die Stimme der Weisheit, Sprüche 1 und auch Sprüche 8 zum Beispiel, die Stimme der Weisheit ist immer und überall hörbar. Die Weisheit ruft laut in der Öffentlichkeit. Jeder, der zum Fenster hinausschaut und die Welt anschaut und über sie nachdenkt, kann Weisheit lernen. Die Stimme Gottes ist immer und überall hörbar, solange man ihr zuhören will, solange man sich von ihm belehren lassen will. Und ein sechster Untergedanke: am deutlichsten wird diese Stimme der Weisheit des Schöpfers im Evangelium von Jesus Christus vernommen. Dort wird sie in aller Klarheit vernommen. Die Person des Schöpfers ist nämlich der dreieinige Gott, der sich uns im Sohn Jesus Christus offenbart hat. Er ist, wie es heißt, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist von allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus Christus ist der Logos, das Wort und auch die Weisheit Gottes. In ihm ist alles erschaffen worden, für ihn ist alles erschaffen worden. In ihm finden wir eine Beziehung zur Person des Schöpfers. Im Evangelium von Jesus Christus hören wir die Stimme des Schöpfers, hören wir den Ruf des Schöpfers. Wenn er uns ruft, dass wir zu ihm kommen sollen, dann ruft uns unser Schöpfer. Er ist Anfang und Ziel der Schöpfung. Wer an ihn glaubt, der erkennt den Schöpfer und wird mit ihm versöhnt. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Zweitens, Gott hat die Welt geordnet und kontrolliert sie bis heute. Gott kontrolliert die Welt bis heute. Ja, bis heute kontrolliert Gott, beherrscht Gott die Ordnung seiner Welt, die er gemacht hat. Deshalb funktioniert all das noch. Ja? Deshalb funktioniert die Schwerkraft und der Hammer fällt dir auf den Fuß sozusagen. Alles fällt herunter. Deshalb haben Taten noch Konsequenzen. Dieser ganze Tat- und Konsequenzzusammenhang, den die Sprüche beschreiben, der funktioniert, weil Gott diese Ordnung aufrechterhält. Deshalb ist der Weise in der Regel besser dran als der Tor, weil Gott die Ordnung aufrechterhält. Die Ordnung, dass Weisheit Segen herbeiführt und Torheit Fluch oder Schaden. Der weise Mensch, er vermag mit der Schöpfungsordnung in Harmonie zu leben. Der Weise vermag mit der Schöpfungsordnung in Harmonie zu leben. Eben indem er die Schöpfungsordnung beobachtet und weisen Rat annimmt. Der Weise vermag mit der Schöpfungsordnung in Harmonie zu leben, indem er sie beobachtet und weisen Rat annimmt. Eben indem er die ohne Chef arbeitende Ameise betrachtet und von ihr lernt über das Arbeiten. Oder aus den Fehlern anderer. So heißt es in Sprüche 24 ab Vers 30. Ich ging vorüber am Acker eines Faulen und Weinberg eines Unverständigen. Siehe, er ging ganz in Unkraut auf. Nesseln überwucherten ihn und seine Steinmauer war eingestürzt. Das sah ich und nahm es mir zu Herzen. Ich betrachtete es und zog eine Lehre daraus. Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, die Hände ein wenig in den Schoß legen, um zu ruhen. So kommt deine Armut wie ein Wegelagerer und dein Mangel wie ein bewaffneter Mann. Ja, der Weise beobachtet die Welt, die Schöpfung, andere und zieht seine Lehren daraus. Und dann kann er in Harmonie mit Gottes Ordnung leben. Wenn Menschen gegen Gottes Ordnung ausschlagen, folgt ein Rückstoß. Ja, heute schlagen Menschen gegen viele Ordnungen Gottes aus, nicht nur gegen die moralische sondern auch etwa gegen die biologische, ja, dass es nur zwei Geschlechter gibt zum Beispiel und dass unser biologisches Geschlecht eine Wirklichkeit ist, die jedem Menschen vorgegeben ist, aus der wir nicht ausbrechen können. Das ist Gottes Ordnung, die wir nicht ignorieren dürfen, sonst nehmen wir Schaden. Vierter Untergedanke dazu, Gott herrscht über diese Schöpfung. Gott herrscht über diese Schöpfung und auch wir als seine Ebenbilder sind zur Herrschaft berufen. Gott herrscht über die Schöpfung und wir sind zur Herrschaft berufen und jede Herrschaft beginnt mit Selbstbeherrschung. Jede Herrschaft beginnt mit Selbstbeherrschung. Das heißt in Sprüche 5, 21 bis 22, die Wege eines jeden liegen klar vor den Augen des Herrn. Er achtet auf alle seine Pfade. Den Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Die Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Mit anderen Worten, wenn du nicht lernst, dich zu beherrschen, dann wirst du von anderen beherrscht werden. Und deine eigenen Triebe werden die Zügel sein, die sie benutzen, um dich zu führen. Ja. Wenn du dich nicht lernst, dich selbst zu beherrschen, dann wirst du von anderen beherrscht werden und deine eigenen Triebe werden die Zügel sein, mit denen sie dich führen. Gott herrscht, wir sind zur Herrschaft berufen und jede Herrschaft beginnt mit Selbstbeherrschung. Ein fünfter Untergedanke dazu, die Sprüche meditieren dann, das haben wir schon oft gehört, die ganze Zeit über das Muster, über die Ordnung von Tat und Ergehen, von Charakter und Konsequenz. Ja, das ist das große Thema der Sprüche. Auf diese Weise ermahnen die Sprüche ihre Hörer. Ja, nicht mit klaren Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten, nicht mit klaren Gesetzen und Geboten, sondern eher mit der Gesetzmäßigkeit so rum, dass auf einen bestimmten Charakter, auf eine bestimmte Lebensweise Konsequenzen folgen. So heißt es in Sprüche 9, Vers 12. Sprüche 9, Vers 12. Bist du weise, so kommt es dir selbst zugute. Bist du aber ein Spötter, so hast du es allein zu tragen. Und der gleiche Gedanke wird ausgedrückt in 11, 31. Dem Gerechten wird auf Erden vergolten. Wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder? Ja, das Prinzip von Vergeltung, das Prinzip von Konsequenzen. Und das gleiche Kapitel, Kapitel 11, 21, die Hand darauf, der Böse bleibt nicht ungestraft, aber der Same der Gerechten wird errettet. Auch hier dieses gleiche Prinzip von Charakter, von Lebensweise und Konsequenzen. Und die Sprüche meditieren darüber, denken darüber nach und sie beziehen das auf alle möglichen verschiedenen Bereiche des Lebens. Ein törichtes Verhalten führt zum Schaden. Ein böses Leben führt zum Tod, zum Schaden in verschiedenen Formen. In Jesus Christus ist der Schöpfer und Ordner der Welt nun selbst in seine Welt gekommen, um sie zu erlösen, ja, um uns aus dieser Logik zu erretten. Paulus schreibt in Galater 6, Vers 7 bis 8, Paulus schreibt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wieder dieses Prinzip. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Galater 6, Vers 7 bis 8. Ich habe mich immer gefragt, wie Paulus das hier sagen kann. Ja? Wie kann Paulus hier sagen, dass diese gerechte und weise Logik Gottes, dass wer auf das Fleisch sät, Verderben erntet und wer auf den Geist sät, Leben erntet, dass diese Ordnung noch in Geltung ist, während er doch zugleich das Evangelium der rettenden Gnade verkündigt. Denn wenn diese Ordnung gelten würde und wenn das alles wäre, dann würde sie uns das Leben kosten. Ja? Denn wir als Sünder vermögen von uns aus nur Böses und Törichtes zu säen. Wie können wir denn etwas anderes säen? Wenn das, alles ist, was Gott tun würde, dass er diese Ordnung konsequent zu Ende führt, dann würde der Tod, wäre der Tod das Ende, der Tod der Lohn der Sünde. Aber Gott ist in diese Welt gekommen, um diese Ordnung zu durchbrechen. Nicht sie aufzulösen, aber sie zu durchbrechen. Er hat unsere Sünde am Kreuz getragen. Er hat den bösen Samen, den Adam und wir aussäen mit unseren Sünden. Den hat er auf sich genommen. Er hat die Ernte eingefahren, die wir ausgesät haben. Er hat die Konsequenzen unseres Handelns getragen. Aber Gott setzt mit dem Evangelium diese Ordnung, diese weise Ordnung Gottes, dass eben man das erntet, was man sät. Er setzt diese Ordnung genauso wenig außer Kraft, wie er sein gerechtes Gesetz außer Kraft setzt. Es ist nicht gesetzlos, wie Paulus in Römer 3 ausführt, sondern Gott bestätigt das Gesetz sogar. Nur hat Christus die Ordnung insofern auf den Kopf gestellt, als dass eben der Weise und Gerechte die Konsequenzen des Toren und Sünders erlitt, damit sie wiederum den Segen empfangen. Das heißt nicht, dass diese Ordnung in unserem Leben dauerhaft außer Kraft gesetzt ist. Ja, wie einige über die Apostel sagten, dass die Apostel lehrten, lasst uns Böses tun, damit Gutes herauskomme. Das wäre sozusagen diese Ordnung auf den Kopf gestellt. Ja, der Böses tut, erntet Gutes. Aber das ist nicht das Evangelium. Das wäre tatsächlich gesetzlos. Aber die Prinzipien der Ordnung Gottes, die bleiben bestehen. Gott hat sie bestätigt. Es ist ja so, dass die böse Saat zu einer bösen Ernte führt. Die Saat der Sünde zur Ernte des Todes führt. Es ist ja so, dass der Gesetzesbruch zum Tod führt. Aber Gott hat diese Ordnung also bestätigt, aber er hat sie doch zugleich auf den Kopf gestellt, indem eben der Gerechte für die Gottlosen litt. Indem der Weise die Konsequenzen der Toren auf sich nahm. Die Strafe, die Toren sich angehäuft haben, damit der Tor, damit wir als Sünder das empfangen, was der Gerechte verdient hat, was seine Weisheit hervorbringt, sein Leben. Das ist wunderbar. Gott hat diese Ordnung, über die Schöpfung, die Sprüche meditieren, dort hat diese Ordnung nicht außer Kraft gesetzt, aber er hat sie doch auf den Kopf gestellt in Jesus Christus. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Drittens, Einsicht, die Schöpfung ist begreifbar und doch geheimnisvoll. Schöpfung ist begreifbar, verstehbar, verständlich, erkennbar und doch geheimnisvoll. Ja, die Schöpfung hat eine geniale, logische Sprache, die Mathematik. So perfekt passt der ganze Apparat der Schöpfung zusammen, dass man komplexe Phänomene auf eine Formel zusammenbringen und sie von dort aus wieder entfalten und anwenden kann. Ja, der Beweis, dass alles zusammenpasst und zusammen funktioniert. Der geniale Zahlen- und Buchstabensalat der Mathematik, er funktioniert nicht nur auf dem Papier, sondern in der Wirklichkeit. Mit ihm kann man dann Brücken bauen und sonst was tun. Ja, gerade, dass die Welt logisch, dass sie mathematisch erklärbar ist, das spricht für einen intelligenten Schöpfer, der Sprache in sie hineingesprochen hat. Die Welt, die unvorstellbar komplex ist und eben doch vorstellbar, weil das menschliche Gehirn, der komplexeste Organismus, den wir bisher kennen, die Sprache des Schöpfers verstehen kann. Aber nicht nur Mathematik ist ein Wunder, es gibt so viel mehr Wunder und Geheimnisse über das Leben. Wunder und Geheimnisse über das Miteinander von Menschen. Und die Kunst, das Handwerk der Weisheit ist das höchste von allen. Erstens also, Gott hat eine geniale logische Sprache in die Welt hineingelegt. Wir können die Welt tatsächlich mit unserem Verstand durchdenken, begreifen, erleuchten, Einsicht gewinnen. Und zweiter unter Gedanke, Gott hat Wahrheit in das Universum eingepflanzt und er ruft uns zu, sie zu heben wie einen Schatz. Sprüche 8, Vers 1 und 4 bis 7, ruft nicht die Weisheit laut und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme vernehmen. An euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Ihr Unverständigen werdet klug und ihr Toren gebraucht den Verstand. Hört, denn ich habe Vortreffliches zu sagen und meine Lippen öffnen sich für aufrichtige Rede. Denn mein Mund redet Wahrheit und meine Lippen verabscheuen Gottlosigkeit. Sprüche 8, Vers 4 bis 7. Gott hat Wahrheit in die Schöpfung hineingelegt und will, dass wir sie heben. Dass wir der Weisheit Gottes, dem Muster, der Ordnung Gottes unsere ganze Aufmerksamkeit widmen. Ja, das soll unser höchstes Lebensziel sein, weise zu werden, Gott zu erkennen und Gottes Ordnung und Gottes genialen Absichten mit dieser Welt, mit unserem Leben, Gottes wunderbare Struktur dieser Welt und unseres Lebens. Weise zu werden soll unser höchstes Lebensziel sein. Der Anfang der Weisheit ist, erwirb Weisheit und um all deinen Erwerb, erwirb Verstand. Suche den Herrn und das, was er getan hat, zu erkennen und mach das zu deinem höchsten Ziel. Gott will, dass wir das tun. Gott will, er ruft uns, er lädt uns ein, zu verstehen und zu erkennen. Und er öffnet sich uns, Weisheit lädt uns ein. Gott möchte uns gern lehren, Gott möchte gern seine Weisheit mit uns teilen. Er hat die Welt so geschaffen, dass wir sie verstehen und Weisheit lernen können. Ein dritter Gedanke, Gott hat die Welt so geschaffen, dass wir sie verstehen und Weisheit lernen können. Ja, wenn wir mit offenen Augen, geschärft durch Wort und Gebet, durchs Leben gehen, dann werden wir Muster entdecken, die Weisheit uns lehrt. Wir werden alles in Bezug zu Gott setzen können. Aus allem eine Lehre ziehen können. Und vor allem und immer wieder den Zusammenhang von Charakter und Konsequenz, von Tat und Ergehen. Ja, dass Taten Folgen haben. Ja, so warnt der Vater seinen Sohn vor der fremden Frau und vor sexueller Sünde. Das heißt in Sprüche 7, Vers 25 bis 27. Sprüche 7. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade, denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht und gewaltig ist die Zahl derer, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Der Vater, der beobachtet hat, wie die Welt funktioniert, wie das Leben funktioniert, wie das Miteinander funktioniert, dass Sünde tödliche, schreckliche Konsequenzen hat, der sagt, gibt dem Sohn sozusagen seine Beobachtungen, seine Erkenntnis weiter. Ja, Weisheit möchte, Gott möchte, dass wir mit offenen Augen durchs Leben gehen, dass wir alles, was wir sehen, in Bezug zu Gott setzen. Unser Leben, das Leben anderer beobachten, dass wir aus Erfahrungen lernen, aus den Guten und auch aus den Schlechten. Dass wir das lernen in der Gemeinschaft der Gläubigen. Der Umgang mit den Weisen macht weise. Wer sie aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Darum hüte dich vor den bösen Wegen der Sünde und der Torheit. Lies Gottes Wort, suche gute Vorbilder, komm zur Gemeinde und wende das Gelernte unter Gebet an. Lies Gottes Wort, suche gute Vorbilder, komm zur Gemeinde und wende das Gelernte täglich neu, immer wieder neu, immer weiter, immer mehr an. So lernen wir, so wachsen wir. So lernen wir in Weisheit nicht. Lernen in Weisheit heißt nicht, dass wir, ja, dass jeder einzelne Vers, etwa jeder einzelne Bibelvers, alles bedeuten kann. Nein, es heißt, dass wir verstehen Wahrheiten und Weisheiten auf unser Leben immer besser, immer klarer anzuwenden, auf immer komplexere Situationen anzuwenden, zu verstehen, was die Situationen unseres Lebens, unseres Alltags mit Gott, mit Weisheit zu tun haben. Alles zu betrachten mit einem Auge, das sieht, es steht vor Gott, es ist von Gott, es kommt von Gott, es ist in seiner Hand. Etwas können wir daraus lernen. Weisheit können wir daraus lernen. Gott hat diese Welt geordnet und sie ist verständlich, sie ist unserem Nachdenken zugänglich, die Welt und ihre Ordnung. Aber Gott ist dennoch kein Automat, ja. Kein Automat, in den wir eine Münze einwerfen und dann spuckt er aus, was wir wählen, was wir haben wollen. Gott regiert die Welt in Gerechtigkeit und Recht, aber er bleibt zugleich frei und souverän. Er handelt auf Wegen, die uns unergründlich sind. Wir können nicht alles, was in dieser Welt passiert, verstehen. Gott gibt uns keinen Einblick in sein Drehbuch, in das Drehbuch seiner Vorsehung. Gott ist gerecht, das versichert er uns. Gott handelt aufrichtig und der Wahrheit gemäß, rechtschaffen, immer in Liebe. Er ist nicht willkürlich und doch bleibt sein Handeln bisweilen geheimnisvoll. Doch bleibt sein Handeln bisweilen geheimnisvoll. So heißt es in Sprüche 20, Vers 24. Die Schritte des Mannes lenkt der Herr. Wie könnte der Mensch seinen Weg verstehen? Ja, nie werden wir alles begreifen. Nie werden wir alles verstehen. Die Schritte des Mannes lenkt der Herr. Wie könnte der Mensch seinen Weg verstehen? Und ein Kapitel weiter, Sprüche 21, Vers 30. Keine Weisheit, kein Verstand, kein Rat besteht vor dem Herrn. Wir können Gott nicht einfach in unsere Denkmuster und unser Verständnis hineinpacken. Gott handelt immer noch frei und souverän, wenngleich er nie willkürlich handelt. Immer im Recht. Ja, er lenkt das Herz und die Wege jedes Menschen. Sogar den Zufall lenkt sein Wille. Sprüche 16,33. In seiner Vorsehung ordnet und lenkt er alle Dinge. Und das können wir nicht verstehen. Gott gibt uns keinen Einblick in das Drehbuch seiner Vorsehung, was passieren wird. Und er lässt uns nicht in jedes einzelne Detail unseres Lebens verstehen. Das wird dann im Buch Hiob und auch im Buch Prediger weiter bedacht und überlegt. Die Vorsehung ist Gottes Sache. Gott bleibt immer noch souverän und frei. Aber Weisheit ist unsere Sache. Ja, anders gesagt, in Bezug auf den Gott der Vorsehung sind wir Kinder. Wir sind seine Kinder, Kinder eines gütigen und souveränen Vaters in Christus. Er wird uns keinen Schaden zufügen, auch wenn wir sein Handeln oftmals nicht verstehen. Verstehen, warum man jetzt gerade krank wird, warum jetzt gerade dieser Unfall passiert, warum jetzt gerade so etwas passiert oder aber warum es uns gut geht, während es anderen nicht gut geht und so weiter und so fort. In Bezug auf den Gott der Vorsehung sind wir Kinder. Aber in Bezug auf das alltägliche Leben, in das Gott uns stellt und uns Verantwortung gibt, sind wir Christi Schüler, die von ihm Weisheit lernen. Christi Schüler, wie der Untertitel unserer Predigtreihe lautet und wie es in unserem niederländischen Glaubensbekenntnis heißt, das wir gleich gemeinsam bekennen werden. Ja, wir fragen oft in Bezug auf die Vorsehung, warum geschieht mir dies oder das? Warum passiert das mir? Warum passiert das jetzt? Und die Frage ist berechtigt. Es ist nicht gesagt, dass Gott uns auf all diese Fragen eine Antwort gibt. Aber wir sollten uns auch angewöhnen zu fragen, wie kann ich jetzt damit leben? Wie kann ich damit leben? Und das ist die Frage nach der Weisheit Gottes im Angesicht seiner Vorsehung. Das ist die Frage nach der Weisheit Gottes im Angesicht seiner Vorsehung. Wie können wir in der Situation, in die Gott uns stellt, in der Gott uns führt, weise leben, nach seiner guten Ordnung, in der er die Welt gegründet hat. Ja, allein die Form der Sprüche, wie es heißt, Sprüche 1, Vers 6, was wir gelesen haben, der Weise lernt weiter Weisheit, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Das ist das Buch der Sprüche, ja. Worte der Weisen und ihre Rätsel, bildliche Rede, gerade die Fülle der Sprüche, ja, die wir so gar nicht eben fassen können. Es sind nicht nur wie 10 Gebote, 10 Sprüche und damit schickt Gott uns durchs Leben. Ne? Es sind, weiß nicht wie viel, 100 Sprüche. Die Fülle der Sprüche und auch die Gestalt dieser Lebensweisheiten, die jede für sich genommen wie eine kleine Schatzkiste sind, ja, die man erst einmal öffnen und ihren Inhalt untersuchen muss, um ihren Schatz dann zu heben. All das betont, dass das Leben immer noch etwas Geheimnisvolles hat, etwas Herausforderndes, etwas Erschütterndes, niemals vollkommen sicher nach unserem Wunsch von Sicherheit. Immer frisch, aber immer von Gott. Ja, der moderne Mensch, der meint schon lange durch Wissenschaft und zuletzt auch Technik die Geheimnisse der Welt, nicht zuletzt das Wesen und Wirken Gottes ausgeräumt zu haben, verstanden zu haben, begriffen zu haben. Und jetzt kann er den alten Hut des Glaubens gegen einen neuen Hut des Wissens eintauschen. Damit rückt er den Schöpfer aus dem Mittelpunkt dieser Welt, ja, und stellt sich selbst in den Mittelpunkt der Welt. Jetzt ist der Mensch der Macher. Der Mensch der Macher und Erhalter. Er trägt dann aber auch für alles die Verantwortung. Ja. Weisheit verleugnet nicht die Geheimnisse, die uns unerklärlichen Ereignisse des Lebens, sondern sie ergreift Gott, der alle Geheimnisse kennt. Der alle Geheimnisse kennt, der uns manche Geheimnisse offenbart und verstehen lässt und manche nicht. Egal wie viel Menschen, wie viel Wissen Menschen angehäuft haben, egal wie weit Technik ist, dennoch können wir das Leben, unser eigenes und alle Weltgeschehnisse um uns herum weder ganz verstehen noch sie kontrollieren. Ja, der moderne Mensch mit seinem Wissen, mit dem er meint, den Glauben ersetzt zu haben, ausgetauscht zu haben, kann die Welt immer noch nicht verstehen, immer noch nicht kontrollieren. Statt auf den eigenen Verstand, Wissen oder Technik zu vertrauen, und all das ist wertvoll und von Gott geschenkt, aber all das ist kein Ersatz für Weisheit, sollen wir auf den Herrn vertrauen. Auf den Herrn vertrauen. Und noch ein Gedanke in diesem Zusammenhang. Die Weisheit ist, Gott hat diese Welt so geschaffen, dass wir sie mit unserem Verstand verstehen können, bedenken können. Und doch handelt Gott nicht immer im Rahmen unseres Verständnisses. Er ist kein Automat. In seiner Vorsehung geht er uns unerklärliche Wege. Und doch ist Gott kein unpersönliches Konzept. Ja, keine höhere Macht. Kein göttliches, irgendein ominöses, allmächtiges Wesen. Sondern er ist ein persönliches Wesen. Ein persönlicher Gott, der einen Namen hat. Ja, wir kennen ihn. Sein Name ist Jahwe, sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Gott mit uns. Wir kennen Gott. Gott hat sich persönlich offenbart. Er bleibt persönlich in das Leben seiner Geschöpfe involviert. Jesus Christus ist die Quelle aller Weisheit. Aller Weisheit, die uns behüten, die uns schmücken und erhöhen wird, wenn wir sie lieben und ergreifen. Jesus Christus ist das Leben, ist der ewige Logos, das Wort der göttlichen Weisheit. Er, der Mensch, wurde, um uns aus unserer Torheit, aus dem Elend unserer Torheit zu erlösen. Das Kreuz von Golgatha ist der Höhepunkt der Weisheit Gottes. Das Kreuz von Golgatha ist der Höhepunkt der Weisheit Gottes. Dort strahlt sie in die törichte, selbstverliebte, eingebildete Finsternis der Welt hinein. Und hat sie überwunden, diese Finsternis, am Ostermorgen. Ja, Gott ist kein unpersönliches, höheres Konzept, irgendeine höhere Macht. Nein, er ist ein persönlicher Gott. Er hat uns geschaffen, hat uns als sein Ebenbild geschaffen, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Er bleibt involviert im Leben von Menschen. Er ist es ja, der uns die Worte auf die Zunge legt. Er ist es, der unser Leben führt und lenkt, der uns einen Ehepartner geschenkt hat, der uns alles schenkt, was wir brauchen, der sich um uns sorgt. Und er ist in diese Welt hineingekommen, in Jesus Christus. Er kennt uns durch und durch. Und das Kreuz auf Golgatha ist der Höhepunkt seiner Weisheit. Ja, weil Gott alles kontrolliert, deshalb ist es richtig, ihm zu vertrauen. Wer sich auf den Verstand verlässt, auf seinen Verstand verlässt, der ist ein Tor. Wer aber in Weisheit wandelt, der wird dem Unglück entrinnen. Sprüche 28, 26. Ja, wie Jesus uns gelehrt hat, sind wir dem Vater, sind wir Gott viel mehr wert als Vögel und Blumen, die er wunderbar erhält und bekleidet. Gott weiß, der Vater weiß, was wir brauchen und er wird für uns sorgen, deshalb können wir ihm vertrauen. Und damit zu dem letzten Punkt der Gottesfurcht. Viertens, Gottesfurcht. Menschen müssen den Herrn fürchten. Das ist dann die Schlussfolgerung aus all den vorherigen Punkten. Darauf läuft die Weltanschauung einer weisen Erziehung, die Weltanschauung des Lernens und Lehrens, Buchsprüche, hinaus. Und nicht nur ist das sozusagen das Ziel, es ist auch der Anfang. Ja? Mit Gottesfurcht beginnt alles und auf Gottesfurcht führt alles hin. Zur Furcht des Herrn. Wenn wir begriffen haben, dass Gott es ist, der diese Welt geschaffen hat, der dieser Welt eine Ordnung gegeben hat, sie immer noch erhält, eine Ordnung, die wir verstehen können, in der wir unser Leben führen können, vor und mit Gott. Eine Welt, die unter seiner Herrschaft steht und die wir dann auch beherrschen sollen. Wenn wir all diese vorherigen Punkte glauben, dann ist es klug, Gott zu fürchten. Weil wir eben auch sehen, Gott als der Schöpfer steht außerhalb der Schöpfung. Er ist über der Schöpfung. Er selbst muss keine Weisheit lernen. Er lehrt uns seine Weisheit. Er hat diese Welt erschaffen. Sprüche 8, ja. Gott hat diese Welt erschaffen und Weisheit als sein Werkzeug. Wenn alles im Universum von Gott abhängig ist, dann kann unabhängig von ihm nichts verstanden, nichts richtig getan werden. Und dann gibt uns Gottesfurcht eben einen neuen Blick auf alles, ja? Einen neuen Blick auf das Leben. Jeder Moment deiner Zeit ist Gottes Zeit. Jede Beziehung ist Gottes Möglichkeit. Jede Verpflichtung ist Gottes Gebot. Und jeder Segen seine Gabe. Alles, was wir empfangen, alles, was wir leben, die Zeit, die Gebote, der Segen, die Beziehungen, all das ist von Gott. Alles steht in einer Beziehung zu Gott. Alles sollen wir in eine Beziehung zu Gott setzen. Die Furcht Gottes gibt uns einen neuen Blick auf das ganze Leben. Sie sieht alles in Bezug zu Gott. Sie setzt alles in Bezug zu Gott. Ja, und zum großen Schaden unserer Gegenwart heute, unseres Volkes, fehlt im Lernen von Kindern, aber auch im Lernen von Erwachsenen gerade das, ja, gerade Weisheit, Gottesfurcht und Moral am meisten. Gerade das wird ignoriert oder stiefmütterlich behandelt. Gerade das, was das Wichtigste ist. Dass wir alles von Gott her betrachten. Denn die Dinge ohne Gott zu betrachten, das ist töricht. Ja, nicht arrogantes Gehen unserer eigenen Wege und Denken unserer eigenen Gedanken, sondern demütige Unterordnung unter den Schöpfer und den Herrscher. Das ist der Weg zur Weisheit. Zu erkennen und nach der Erkenntnis zu leben, dass alles unter der Herrschaft des guten Königs Jesus Christus steht. Das ist die Furcht des Herrn, dass alles von ihm abhängig ist. Zu erkennen und nach der Erkenntnis zu leben, dass alles unter der Herrschaft des guten Königs Jesus Christus steht. Alles abhängig von ihm ist, das ist die Furcht des Herrn. Weil er unser Lehrer ist, deshalb wollen wir dem Gelernten gehorchen. Wir wollen es in die Tat umsetzen. Wir wollen den Herrn lieben und das Böse hassen. Denn Gut und Böse, Wahrheit und Irrtum ist ein absoluter Unterschied. Jeder Relativismus wird verworfen. Wir sind ihm zur Rechenschaft verpflichtet. Und damit zuletzt einige Anwendungen, einige Gedanken zum Schluss. Wir haben begonnen damit, dass wir als mit einer Weltanschauung, einer weisen Erziehung des Lernens wollen fragen, wie Weisheit uns zum guten Lernen und zum guten Lehren befähigt. Als Menschen in Gottes Ebenbild sind wir zum Lernen berufen. Ja? Wir sind zum Lernen berufen. Lernen gehört zu unserem Alltag, auch als Christen. Jünger, das Wort für Jünger, das griechische Wort Mathetes, bedeutet auch Schüler. Ja? Jesus ruft uns in eine Lerngemeinschaft hinein, in der wir bei ihm und abhängig von ihm gemeinsam lernen. Von seinen Worten, von seinen Lehren, von seinem Vorbild. Lernen ist Alltag von Menschen, Lernen ist Alltag von Christen. Wir sind eben als seine Jünger, seine Schüler, leben in seiner Lerngemeinschaft Und das Resultat dieses Lernens, wenn wir von Jesus lernen, das beschreibt Jesus einmal mit einem Bild. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Von Jesus zu lernen, seine Worte zu hören, sie zu lernen, sie zu tun, das ist der Weg der Weisheit. Wer das tut, dessen Leben wird auf Felsen gegründet sein. Und beachten wir, den Unterschied zeigt erst der Sturm. Ja? Der Sturm zeigt den Unterschied. Auch das auf Sand gebaute Haus ist so lange sicher, wie es nicht stürmt. Erst die Stürme des Lebens zeigen, was wir gelernt haben. Lernen und Lehren findet zuletzt immer in der Gemeinschaft mit anderen statt. In der Familie, in der Kirche und darüber hinaus. Deshalb wollen wir auch gemeinsam uns als Gemeinde, als gemeinsame Lerner verstehen. Wir wollen gemeinsam lernen und uns belehren lassen. Und dieser Kreislauf, der wird immer tiefer, der wächst. Auch der Weise wird weiser. Ja, Weisheit baut auf sich selbst auf, sozusagen. Ja, Weisheit baut auf sich selbst auf. Wer weise ist, ist fähiger, Weisheit zu verstehen, in Weisheit zu wachsen. Wer weise ist, hat sozusagen geübte Sinnesorgane für Weisheit. Seine Sinnesorgane für Weisheit sind besser trainiert, um noch mehr Weisheit aufzunehmen. Und diese Weisheit nehmen wir auf von Jesus Christus und seinem Wort. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, dir sei Dank und Ehre, dass du uns geschaffen hast als deine Gegenüber, als Ebenbilder in deine Welt, die du wunderbar geordnet und ja, mit Sprache, mit Weisheit, mit Wahrheit erfüllt hast. Du hast uns berufen, deine Wahrheit, deine Weisheit zu lernen, von dir zu lernen für unser Leben, in allen Bereichen des Lebens. Darum bitten wir dich, lass uns Weisheit lernen. Befähige uns dazu durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wir wollen antworten auf die Predigt mit Psalm 33. Psalm 33, wir singen Strophen 1 und 4 bis 7. Strophen 1 und 4 bis 7.